Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fusecast, Ausgabe 160. Mein Name ist Dennis, bei mir sind wie immer Andi und Isa. Ich war kurz verwirrt, weil bei Andi nicht Andi steht im Zoom unten, weil du den Account deiner Freundin benutzt.
Ja, und weil sie heute nicht da ist und deswegen, weil normalerweise gehe ich ja hier rein und dann schaltet sie mich kurz bevor wir starten als Host frei. Ja, die ist verstehe. Aber heute nicht da und deswegen habe ich ihre Zugangsdaten bekommen und habe mich jetzt als sie eingeloggt und okay. Deswegen.
Ja, aber ich war nämlich gerade schon kurz verwirrt. Siehst du, so schnell wirfst du mich hier aus der Bahn. Ja, schön euch wieder bei mir zu haben. Ich freue mich sehr an die Isa. Isa, wie geht's dir? Du hast noch nichts gesagt, sag mal was.
Ja, ich sag mal was. Es ist ein bisschen komisch für mich. Mein einer Kopfhörer ist kaputt gegangen. Jetzt höre ich nur noch alles auf einem Ohr und das ist jetzt ein bisschen. Mich kurz dran gewöhnen.
Ah, okay. Aber du hörst uns beide, ja?
Ja, ich beide, aber ich höre nur auf einem Ohr. Das ist ein bisschen unangenehm.
Dann kriegst du wenigstens mit, wenn, weiß ich nicht, es an der Tür klingelt oder so.
So später Stunde doch nicht mehr.
Ach so, ja, nee, so langsam Schlafenszeit. Hier ist 7:20. Oh. Ja, geht's euch gut soweit, ja?
Joa.
Ja. Ja, würde schon sagen. Schön.
Doch. Andi, nee, ich hab ja die Festivalsaison quasi beendet.
Okay.
Mit einem der spätesten Festivals.
Wo warst du?
Auf dem Summer Breeze. Ist ja immer.
Ist das eines der spätesten? Immer, ja, ist das traditionell so?
Nee, also weiß nicht. Also es ist immer Mitte August. Immer um den 15. August rum. Der ist ja in Bayern ein Feiertag.
Ja.
Und genau, das Festival ist immer um diesen Tag rum und da ist so viele Festivals sind nicht mehr danach, ne? Also so vereinzelte natürlich noch, aber so die großen sind dann rum. Oder stimmt, fällt euch jetzt noch eins ein, was jetzt noch ist?
Ich glaube, ich spiele mit meiner Band nächste Woche auch das letzte Festival irgendwie, also jetzt am Wochenende, wo wir aufnehmen, das ist quasi letzte Augustwochenende. Da spielen wir nochmal eins, tatsächlich in einem Freibad. Da haben wir schon mal gespielt. Das ist tatsächlich super cool. Das ist, das nennt sich auch Rock am Beckenrand.
Ich wollte gerade fragen, Rock am Beckenrand, da habe ich schon mal gehört von, ja.
Das ist mega. Und ich habe mich total gefreut, dass wir da wieder spielen, weil beim letzten Mal habe ich das nicht so ganz ernst genommen und hatte keine Badehose dabei. Und diesmal wird das Wetter wahrscheinlich nicht gut. Das ärgert mich so ein bisschen. Also nicht gut genug für einen Freibadbesuch, so, ne?
Das ist so, also es ist aber schon so, da sind Leute im Bad. Und im Schwimmbad und im Becken und Baden und ihr seid daneben
da
auf der Bühne.
Da sind zwei Bühnen und ich glaube, dass die eine Bühne ist auch direkt am Becken, also das Publikum ist im Wasser oder da sind nur so 5 oder 10 Meter oder sowas, dann kommt schon das Becken. Die andere Bühne ist ein bisschen weiter weg, aber auch maximal, weiß ich nicht, 30 Meter oder sowas. Also das ist quasi wirklich in einem Schwimmbad drin. Und finde ich sehr, sehr schönes Festival. Wie gesagt, war schon mal da. Dieses Jahr jetzt wieder. Und letztes Jahr war es halt bombenheiß, dass man wirklich nochmal ins Wasser konnte. Jetzt bin ich so ein bisschen so, wahrscheinlich nicht. Ich nehme mal Sachen mit, aber ich traue dem Raten noch nicht so ganz.
Bin gespannt. Ja, bombenheiß war es bei uns auch. Mhm. Es war wirklich echt krass. Es ist ja auch mittlerweile ein Festival, es dauert ja irgendwie fast 5 Tage oder so. Wir waren die letzten 2 da und sind angekommen bei irgendwie 35 Grad. Es hatte dann irgendwann mal so ein kleines Gewitter noch gegeben, dann hat es ein bisschen runtergekühlt, aber wirklich angenehm war es nicht. Ansonsten ist Summer Breeze ist ein Festival, das mag ich einfach sehr gerne. Das ist halt immer noch so, obwohl es von Jahr zu Jahr immer größer wird, trotzdem wirkt das alles irgendwie noch so heimelig da.
Mhm. Was ist so vergleichbar von der Größe her? Ich war noch nie da, deswegen frage ich, was ist so. Also, oh,
vergleichbar
Leute,
von der Größe
sagen,
her? Ich hätte so 30.000, 40.000 so, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, ist ja schon großes. Irgendwie.
Schon groß, ja.
Schon groß, auf jeden Fall. Was waren so Headliner dieses Jahr?
Headliner,
schon gehabt.
Headliner waren Machine Head,
okay.
Blind Guardian,
okay.
Und Gojira.
Ja, also war schon ziemlich metallig ausgelegt eigentlich.
Es ist metallig ausgelegt, ja. Es gibt immer wieder so 2, 3 kleine Ausreißer. So dieses Jahr haben wir die Do Nots da gespielt.
Ja.
Und die eine wahnsinnig geile Show abgeliefert haben, auch für so ein Metal-Festival. Ich habe danach die Knollmann-Brüder getroffen. Die waren auch total geflasht, weil sie ziemlich Schiss hatten, auf so einem Festival zu spielen, wo wirklich so ein reines Metal-Festival ist. Aber sie sind richtig gut angekommen, richtig gut angenommen worden,
ja,
waren mega gut.
Aber die spielen ja auch, so Wacken haben sie ja gespielt, im Paracon-Festival haben sie gespielt oder spielen sie,
ja, weiß
ich gerade gar nicht. Also es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie in so einem reinen Metal-Line-Up stattfinden irgendwie, ne?
Ja, aber irgendwie erscheint es doch noch, waren sie schon noch relativ nervös, ja.
Okay.
Ich will jetzt gar nicht so groß erzählen. Wie gesagt, es ist ein geiles Festival. Ich freue mich auf jeden Fall wieder. Es gab so zwei Momente, die ich interessant fand. Der eine ist, es gab einen Stand, der ausschließlich alkoholfrei verkauft hat. Und zwar hatten die so eine von so einer Brauerei, die so ein so spezielle alkoholfreie Radler machen in verschiedenen Geschmacksrichtungen, hatten die einen Stand. Und das war total geil. Und ich fand es immer sehr schön, weil das der einzige Stand war, an dem immer fette Schlange war. So. Und als jemand, der, also ich ja auch mittlerweile so gar keinen Alkohol mehr trinke, fand es sehr, sehr, sehr cool. Und dachte mir, ah cool, ah, das wird schon angenommen, das ist ja super. Dann wiederum ist mir aufgefallen, na gut, es ist halt auch der einzige Stand. Von den anderen Ständen gibt es halt so 50 gefühlt. Ja, so klar kann man sich auch verteilen. Aber trotzdem, ich will mir das mal beibehalten. Ich finde es sehr schön. Das Essensangebot könnte ein bisschen ausbaufähiger sein. Also ich war überrascht, dass man 2025 so wenig vegane Alternativen findet.
Okay.
Auf dem Festival. Ich weiß jetzt nicht, ich war dieses Jahr auf keinem anderen Festival. Isa, weißt du, ob das mehr Einzug hält oder ob das jetzt keine Ausnahme war?
Ja, ich glaube, also ich glaube, vegan ist immer noch so ein bisschen eine schwierige Sache. Vegetarisch findet man, glaube ich, wenn dann eher vieles. Aber ich glaube, vegan ist immer noch eher schwieriger, würde ich sagen. Wobei es schon auf jeden Fall besser geworden ist. Also
ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Festivals an, ne? Also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich, wer da, sag ich mal, für die Organisation zuständig ist und wer das so auf dem Schirm hat. Ich weiß zum Beispiel vom, das ist natürlich was anderes, es gibt auch gar nicht mehr das Melt-Festival und sowas, ne? Also das sind Festivals, die hatten das sehr auf dem Schirm. Also ich war mal ein, zwei Mal auf dem Melt und auch selber mit der Band und sowas. Und ich finde immer, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn du, also das Catering war super, aber ich hatte mehr Bock auf ein Festival was zu essen, ne? Weil die, da gab es dann halt so veganen Döner und also ich war so, boah, da gibt es so viel geilen Scheiß, auf den ich Bock habe, das ist so viel cooler. Ich will ja eigentlich alles probieren irgendwie, ne? Oder was heißt cooler, aber es ist einfach so, da ist halt so ein gutes Angebot, das du halt sonst nicht so hast irgendwie auf Festivals und das haben sie tatsächlich sehr, 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 sehr gut gemacht, das muss ich schon sagen.
Ja, und da war es halt jetzt so, ich meine, wir waren ja glücklicherweise nur zwei Tage, deswegen ging es dann, aber wir haben mal durchgeschaut, haben dann diese eine Sache gefunden, die halt auch wirklich gut war und vegan und haben uns dann halt einfach zwei Tage, wenn wir dort, also auf dem Festivalgelände gegessen haben, halt einfach davon ernährt, was wie gesagt zwei Tage geht, ja, wären es jetzt mehr Tage gewesen, glaube ich, ist ein bisschen schwieriger, aber ansonsten, wie gesagt, ich fand's halt spannend, weil das Festival halt schon sehr, eigentlich schon sehr modern und auch irgendwie woke ist, so, ja, riesen Awareness-Team mit mehreren Standorten, ganz, ganz viel so NGO-Geschichten und so, also ist ganz viel.
Ganz kurz, ich will nur ganz kurz einwerfen, wir benutzen Woke hier, also nur für die Hörer, ne? Woke ist gut.
Ach so, ja, gut, ja, stimmt, oder? Ja, genau. In diesem Kontext
weil
ist das
ja gerne
gut,
so negativ konnotiert.
Das stimmt.
Im Internet und von diversen Leuten. Also das ist in dem Fall, wir finden das super hier beim Film.
Ja, ich finde das gut. Ich finde gut, dass das Festival so woke ist, ja.
Ja, danke.
Und das genau, auf jeden Fall. Ja, nee, hast vollkommen recht. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. Genau, auf jeden Fall, nee, aber das hat mich dann ein bisschen irritiert. Und dann
wir haben gerade die Hälfte unserer Hörer verloren.
Ja, genau. Und dann ist noch eine Sache gewesen, die wollte ich mal kurz erzählen, weil die echt sehr bewegend war, obwohl ich mit dieser Band so gar keine Berührung habe. Und jetzt weiß ich gar nicht, Dennis, du heißt das bestimmt auf dem Schirm, sag mal, ist Hämatom schon mal im Fuse ein Thema gewesen?
Nee.
Nicht?
Nee.
Dachte ich mir fast.
Aus Gründen.
ja, glaube ich auch. Die sind ja aus der Riege dieser Musik sind die ja, die noch so ein bisschen auch mit ihrer Wokeness herausstechen, also egal, auf jeden Fall. Ich habe mit dieser Band auch, ja tatsächlich, die haben schon so ein paar Aktionen gestartet, die ich mal so am Rande mitbekommen habe, die sich, sagen wir mal so, aus dieser ganzen Riege von diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das diese Deutschrock, was weiß ich, bla bla, auf jeden Fall, die sind auch wohl ziemlich, die stehen wohl auch relativ weit links bekannt und so, aber egal, darum geht es mir jetzt gerade überhaupt nicht. Ich habe mit dieser Band überhaupt eigentlich überhaupt nichts am Hut. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass bei denen ist vor 2 Jahren der Gitarrist gestorben. Ich glaube, Krebs.
Okay.
Und wir sind übers Festivalgelände gelaufen und die haben gespielt so am späten Nachmittag. Und es war halt irre heiß. Und da sind Leute rumgelaufen und die hatten so Pappen, so große Pappen in der Hand und haben die an alle verteilt. Und mein erster Gedanke war, geil, Fächer. Und dann bin ich hin und habe uns 2 von diesen Dingern geholt und habe gesehen, dass das aus so einem festeren Papier ausgeschnitten, wie so eine Maske, wie so ein Kopf war.
Ja, okay.
Ja, und dann standen wir da und haben uns ein bisschen die Show von denen angeguckt und dann kam, und dann war es, das war so ein Moment, wie gesagt, keine Berührung mit dieser Band, wirklich nichts im Wurf und trotzdem habe ich aufgrund der Hitze instant angefangen, so aus den Augen zu schwitzen, so, ja. Weil dann kam nämlich raus, dass tatsächlich der Auftritt auf dem Summer Breeze der Todestag von dem ehemaligen Bandmitglied war. Sie haben dann einen Song, den sie für ihn geschrieben haben, gespielt und einfach das komplette Infield, weiß nicht wie viele tausend Leute, haben diese Maske hochgehoben und Richtung
Bühne gezeigt. Also wahrscheinlich seine Maske dann
gewesen. Das war seine Maske, genau, weil die sind ja alle auch maskiert und das ist halt er gewesen. Der Sänger hat auf der Bühne die Stimme gebrochen, hat kaum noch einen Ton rausgekriegt. Das war so emotional. Ein bewegender Moment. Ich war so, okay, ich weiß nicht, wer ihr seid, aber es nimmt mich gerade ganz schön mit. Ja, das war, war wirklich emotional.
Ich musste auch nur gerade, um das einzuordnen, so, ich habe mit der Band halt auch keine Berührungspunkte so wirklich. Bei diesem ganzen Deutschrock-Ding bin ich halt so raus, das nur meine Reaktion eben zu erklären. So, ne? Das ist so... ist einfach nicht meine Welt irgendwie so. Deswegen hatte ich jetzt, die Story zum Beispiel kannte ich jetzt gar nicht von denen.
Also ist es meine auch nicht. Ich bin irgendwann mal auf die aufmerksam geworden, weil die mal ein Coveralbum gemacht haben. Da haben sie dann so Zeug von Materia und was weiß ich was gecovert in dem Stil. Das war ganz witzig. Das war zu dieser Zeit, wo alle Bands plötzlich Coveralben gemacht haben. Und ansonsten habe ich mit denen auch relativ wenig am Hut. Aber war ein schöner Moment, ja.
Schönes Wochenende, also.
Auf jeden Fall. Und mein absolutes Highlight, habe ich mich drauf gefreut, hätte aber nie damit gerechnet, dass die mich so flashen, war der Auftritt von Breakdown of Sanity. Die jetzt wieder da sind. Und,
ich glaube, 9 Sänger jetzt mittlerweile, ne?
Und 9 Sänger, genau. Und ey, die haben, es war so ein unfassbar guter Auftritt.
Ja. Schön.
Wahnsinnig schön, gut, schön. Ja, genau, das war so von mir mein Festival-Wochenende vor 2 Wochen.
Ja, und Isa, du warst ja auch auf einer Art Festival.
Ja, eine Art Festival, bisschen andere Art.
Andere Art, dann du warst auf der Kölner Gamescom.
Auf der Gamescom war ich, ja, das war, also ich muss dazu sagen, ich war am Fachbesuchertag da. Ich glaube, das ist dann nochmal.
Natürlich.
Das war, glaube ich, nochmal ein bisschen anders als... Es war, glaube ich, sehr, sehr, sehr voll dieses Jahr an den anderen Tagen. Aber ja, ich war am Mittwoch da und musste nirgendwo länger als 40 Minuten anstehen. Das war sehr schön.
Alle Gamescom-Besucher hassen dich gerade.
Und das Beste ist ja, ich war ja nicht mal hauptsächlich wegen den Games da. Ich war ja wegen Musik da.
Jetzt haben wir gerade die andere Hälfte der HörerInnen verloren. Ne?
Jetzt hasst uns einfach jeder.
Nee, also... Ich meine, Videospiel-Soundtracks, das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema für uns zumindest. Ich glaube, auf der Gamescom ist das eher so semi-interessant. Da gibt es dann am Ende auch nur diesen einen Stand, also vom Black Screen Records halt, der Videospiel-Soundtracks verkauft. Der auch richtig gut läuft, so ist nicht, aber das ist jetzt nicht so ein Riesenaspekt von der Gamescom. Aber ja, trotzdem ein sehr wichtiger Aspekt für Videogames. Und auch so, ich glaube, auch so ein Ding, was gerade sehr... ein Comeback macht, dass man wieder so diese Videospielästhetiken verwendet. Also Bring Me the Horizon zum Beispiel.
Ich finde, ab jetzt muss jeder Hörer und Hörerin immer einen Schnaps trinken, wenn Isa Bring Me the Horizon erwähnt.
Aber die sind so das beste Beispiel dafür. Also die machen das ja aktuell schon sehr prominent, dass die dass deren ganze Album-Ära im Moment sich ja um so Videospiel-Ästhetik dreht und das ja ist ja wie aufgebaut wie so ein Videospiel. Ich glaube, das macht im Moment keine andere Band, aber ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege.
Also nicht so wie Bring Me the Horizon. Ich habe aber tatsächlich auch noch ein paar Beispiele zu dem Thema gleich irgendwie. Aber,
also ich, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass im Zuge dieses Aufschwungs der Nintendo-Core nicht mehr zurückkommt.
Oh.
Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
Ja, natürlich.
An diese, ich sag mal, ja, so kurz war die Phase gar nicht, aber die Phase dieses, also da war ja schon wirklich unfassbar viel. Also das war schon teilweise, also.
Das ist super.
Ja, das war ganz, ganz groß, ganz groß. Deswegen ist es auch verschwunden. Ja,
ja, aber entschuldige, erzähl ruhig weiter.
es gibt ja, kennt ihr diesen, diesen Jodler, der so den Tetris-Soundtrack jodelt?
Nein.
Du meinst diesen hier mit japanischen Wurzeln, diesen.
Ja, ich weiß seinen Namen gerade nicht.
Ich auch nicht.
Ja, genau.
Der kommt so aus Bayern, macht so Jodelmusik, kommt aber ursprünglich aus Japan.
Ja, genau.
Ist so macht so deutsche Volksmusik, ne?
Ja, und der ist da auch aufgetreten. Also habe ich leider verpasst, aber es soll sehr gut gewesen sein.
Natürlich soll es sehr gut gewesen sein.
Ich habe Ausschnitte davon gesehen, es ist schon sehr unterhaltsam auf jeden Fall, wenn er da den Tetris-Soundtrack jodelt. Also es hat schon was.
Okay, das ist abgefahren.
Meinst du
ja.
Takeo Ishii?
Ja.
Hm. Ach krass, ja, ich habe das gerade mal gegoogelt, weil das sagte mir jetzt einfach echt so gar nichts.
Doch, mir war da tatsächlich schon vorher ein Begriff irgendwie von früher, weil das so ein absurdes Ding irgendwie ist.
Kannst du jetzt auch auf Platte kaufen.
Ja, unbedingt. Aber ich wollte nur einmal noch hinzufügen, weil du eben Black Screen Records erwähnt hast. Das ist ja, um das einmal in den Kreis zu schließen, das ist ja das Label von Kevin Schulz, der halt auch lange für das Fuse geschrieben hat und Interviews gemacht hat, mit dem ich auch Podcasts zum Beispiel zu Fallout Boy bei Steady gemacht habe und so weiter und so fort. Also ist ein langer Freund und Bekannter des Fuse, der ja auch immer wieder, der ist auch immer noch in meinem SchreiberInnen-Verteiler. Und von dem kriege ich aber immer nur irgendwie hier Out-of-Office-Mails zurück, wo dann drin steht, so, hey, sorry, ich bin gerade in Japan auf der irgendwie Tokyo Game Show und ich bin gerade in den USA auf der GDC, was weiß ich, keine Ahnung was.
Das ist schon richtig krass, was er mit Black Screen sich da aufgebaut hat. Also es ist auch richtig krass zu sehen auf der Gamescom dann halt, wie viel dann da auch los ist, selbst halt an einem Mittwoch, an einem Fachbesuchertag, wie beliebt diese Videospiel-Soundtracks auf Vinyl halt sind. Und ich meine, die sind ja auch meistens ja so super limitierte Sachen und
auf jeden Fall.
Die kosten ja jetzt auch nicht gerade wenig, diese Soundtracks, im Gegensatz zu so einer normalen Platte. Also das ist schon krass, darauf abfahren.
Ich kann mich tatsächlich erinnern, das hat er mir mal erzählt, vom ersten Jahr, wo er auf der Gamescom war, irgendwie, als das alles noch in den Anfängen war. Und sinngemäß, da gebe ich einfach nur, meine ich, hat er sowas gesagt wie, hat er diesen Stand da gemietet und den Kram aufgebaut und eigentlich hat er nach dem ersten Tag keine Ware mehr gehabt, so ungefähr, so gut lief das da irgendwie, ne? Und das spiegelt ja so ein bisschen auch wieder, wie dieses Thema irgendwie läuft und wie krass das abgeht und wie unterschätzt das auch, glaube ich, von vielen anderen Labels irgendwie wird, so, ne? Sonst, dann hätte man ja auch nicht irgendwie, um das jetzt mal ein bisschen polemisch zu sagen, irgend so einen kleinen Typen aus Köln erlaubt, hier hast du die Lizenzen, druck mal alles auf ne? Also da stecken ja riesen Firmen hinter, ne? Und da, glaube ich, hat niemand mit gerechnet, dass das dann so einen Umfang annimmt und er hat sich da wirklich was erarbeitet und ich finde das mega cool irgendwie. Also Kevin ist auch ein super Typ, muss man dazu sagen. Ich liebe den Kerl, der ist wirklich fantastisch und ich gönne dem das total, dass das so gut funktioniert. Aber genau, wir wollten ja noch so ein bisschen über Musik und Videospiele reden. Du hast natürlich jetzt eben Bring Me the Horizon irgendwie ins Spiel gebracht. Fallen euch da dann noch mehr Bands und Videospiele ein, wo ihr da so Crossover-Sachen seht? Ich habe nämlich so eine kleine Liste hier.
Also ich glaube...
Ja, auf jeden Fall, ich habe auch mit zusammengeschrieben. Ja.
Ja, Lisa?
Ich glaube irgendwie, dass das, also jetzt ist ja gerade so eher so die Tendenz, dass Bands so diese Ästhetik sich annehmen und so ein bisschen so ein Throwback machen, so zu nostalgiemäßig. Aber früher war das ja, würde ich sagen, eher andersrum, dass man eher dann so durch Spiele Bands auch entdeckt hat, was, glaube ich, heute eher nicht mehr so krass der Fall ist. Aber damals gab es ja schon so recht krasse Soundtracks zu Videospielen, also vor allem so die Tony Hawk halt Videospielreihe. Aber halt auch in so die Sims zum Beispiel, wo dann halt auch so Paramore oder so zu hören sind, aber halt sogar dann auf Simlish und so. Also es hat sich, glaube ich, jetzt aber in so eine andere Richtung entwickelt.
Also Tony Hawk hat damals so, was war das, so Ende 90er, meine Skatepunk-Phase extrem geprägt. Also ich habe wahnsinnig viele Bands damals dadurch, durch dieses Spiel entdeckt. Und ich habe dann teilweise, weil es halt, es gab halt nicht die Möglichkeit, ich meine, sowas wie Streaming und so gab es ja noch nicht und hatte natürlich auch nicht die Möglichkeit, mir alles zu kaufen, was ich geil fand. Ich habe teilweise das Spiel wirklich nur gespielt, teilweise einfach so im Hintergrund laufen lassen, um halt die Songs zu hören.
Wobei man und ja dazu sagen muss, glaube ich, beim ersten Teil oder so war, da konntest du, also jedes Level ging ja immer nur 2 Minuten. Das heißt, du hast immer nur die ersten 2 Minuten von jedem Song hören können. So, ne? Das heißt, du wusstest du überhaupt nicht, kommt da noch eine Bridge oder kommt da noch ein Schlusspart oder sowas? War schon wild.
Und ich habe jetzt, als Isa das vorgeschlagen hat, das Thema, habe ich mich jetzt nämlich gestern nochmal hingesetzt und ich habe mir nämlich vor einiger Zeit mal, da gab es in so einem Bundle relativ günstig, Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 für die Switch geholt. Da gab es online, also digital, mal ein Angebot habe ich mir geholt, habe ich gestern mal wieder angeschmissen, habe mich mal wieder durch die ersten Levels gezockt und ja, war schon geil. Also so mit hier, was ich, Goldfinger habe ich damals. Das war so eine der Bands, die ich durch Tony Hawk entdeckt habe, die dann auch relativ lang noch hängen geblieben sind. Ja.
Ich muss da so ein bisschen den Elite-Typen wieder raushängen lassen. Tatsächlich, ich habe das damals auch gezockt und ich kannte eigentlich alle Bands schon. Aber ich fand das halt trotzdem mega, so, ne? Irgendwie da zu sehen, so, ach krass, die gibt's da. Also selbst so eine Band wie Goldfinger, die ja irgendwie in Deutschland niemand kannte, das war so ein Zufall, dass von einem Freund von mir, der ältere Bruder, irgendwie, der war vorher in den USA und hatte halt eine Goldfinger-CD mitgebracht, irgendwie noch bevor, also das Album quasi davor, irgendwie hatte der aus den USA mitgebracht, das war in Deutschland gar nicht veröffentlicht. Deswegen war ich so, ach krass, okay, diese Bands sind da irgendwie am Start und sowas. Aber genau, das ist ja eine Sache irgendwie, ne, dass du halt richtig ausproduzierte Songs hast und die werden dann oft so in Spielen wiederverwertet. Ich denke auch an sowas wie Rockband, Guitar Hero, diese ganzen Dinger irgendwie, ne, die da natürlich auch noch viel zu beigetragen haben. Aber es gibt ja auch noch eine andere Seite, wie man da rangehen kann. Also zum einen gibt es ja dann extra Sachen, die extra für Videospiele gemacht wurden. Ich denke da zum Beispiel an Cyberpunk, wo quasi Refused unter einem anderen Namen irgendwie Songs für geschrieben haben, also quasi eine fiktive Band erschaffen haben. Ich glaube irgendwas mit Samurai oder so hießen die da. Weiß ich nicht mehr genau, wie die Band da hieß, aber auf jeden Fall, das waren ja Leute von Refused. Und ich habe mal, das ist auch schon länger her, habe ich mal Dark Tranquillity interviewt. Der Keyboarder der Band, der macht auch sehr viel tatsächlich Videospiel-Soundtracks und der hat unter anderem an dem Spiel, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Metal Hellsinger. Kennt ihr das? Sagt euch das was? Metal Hellsinger?
Sagt mir nichts.
Ja, das ist nämlich ein, ja, wenn du so ein First-Person-Shooter, der aber auf Rhythmus geht. Das heißt, du wirst immer, du kriegst immer mehr Bonus, wirst immer stärker, wenn du genau im Rhythmus der Musik quasi springst, schießt, blockst, irgendwas so. Und je besser du bist, desto mehr, das ist schwer zu erklären, desto mehr kommt in dem Soundtrack dazu. Das heißt, du fängst an und da ist nur Schlagzeugbeat. So. Dann, wenn du dann gut bist, dann kommt der Bass dazu, dann kommen die Gitarren dazu. Und wenn du so richtig drin bist, dann kommt dann noch der Gesang dazu. Und ich habe hier gerade mal die Tracklist davon offen, von diesen Songs. Das sind halt Leute, also der Sänger von Dark Tranquillity singt ein paar Sachen. Dann haben wir hier Alyssa White Glass von Arch Enemy.
Arch Enemy.
Genau, dann haben wir hier diese Tatjana von Ginger. Wir haben Matthew Heafy von, sag mal schnell.
Trivium.
Trivium. Trivium, ja, danke, genau. So, was haben wir hier? Randy Blythe von, mein Gott, bitte.
Lamb of God.
Danke. Will Ramos, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ja, den kennen wir, oder?
Genau.
Hören wir uns das nächste Mal an.
Ja, genau. Dann hier von Serge Tankian haben wir hier Dennis Lyxzén wieder von Refused und so. Also da gibt es einige, ne? So, das ist so ein richtiger Metal-Soundtrack, der halt für dieses Spiel geschrieben ist und entsprechend halt auch in das Spiel eingewebt ist. Das finde ich eigentlich ziemlich cool irgendwie. Also ich habe das Spiel auch mal gespielt. Ist auf jeden Fall okay, kann man machen. So, ne? Ist auch, ich selbst als Musiker finde ich es extrem schwierig, irgendwie im Rhythmus zu bleiben. Also ich fand das sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Aber ja, das ist so ein richtiges Metal-Spiel einfach. Ne? Von vorne bis hinten. Also auch von dem gesamten Look and Feel, sage ich mal. Ne? Mhm. So, sowas gibt es halt auch.
Okay, spannend. Mehr habe ich noch gar nicht von gehört. Aber jetzt habe ich, weil du hast mir jetzt gerade ein Stichwort gegeben, jetzt habe ich noch eine Frage an Isa. Ja. Weil du gerade gesagt hast, hier so Guitar Hero und so. Wenn du jetzt ja aktuell auf der Gamescom warst, weil das war ja auch so, so krass. Also als dieses Guitar Hero losging, war ja auch auf Festivals, gab es ja fette Contests, Guitar Hero Contests und so, wo ja teilweise wirklich so hunderte, tausende Leute vor diesen Bühnen standen und Leuten beim Guitar Hero Spielen zugeguckt haben. Ist das noch ein Ding, sowas? Nee.
Guitar Hero, nee.
Ja, so, also ich glaube,
das letzte Spiel, ich glaube, das letzte Guitar Hero kam raus für die, ich glaube sogar noch für die PS4, das war dieses komische Guitar Hero Live, wo die auch die Gitarren geupdatet haben. Also das waren dann, die Controller waren dann ein bisschen anders. Und danach haben die es, glaube ich, komplett eingestampft.
Ach, was so, ich für die eigentlich, Fünfer gab es gar nichts mehr dann.
Ich meine nicht.
Okay.
Was halt eigentlich super schade ist, weil ich finde auch, zum Beispiel durch Guitar Hero, da musste man ja auch, also man konnte sich ja nicht aussuchen, welche Songs man spielt, sondern man hat ja immer so Festivalauftritte gehabt und dann waren da halt 3 oder 4 Songs, die man halt spielen musste. Und dadurch konnte man ja auch nochmal neue Musik entdecken. Aber so sowas, wo du wirklich so einen Gitarrencontroller und so hast, ich glaube, sowas gibt es nicht mehr. Also es gibt sowas quasi Neues, dieses Fortnite Festival. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
Nein, da bin ich zu alt für.
Also das ist quasi wie Guitar Hero, aber du spielst halt nicht mit einem Gitarrencontroller, sondern du spielst mit deinem ganz normalen Konsolencontroller. Und da sind dann halt immer, ich weiß nicht, wie oft die das aktualisieren, aber da gibt es auf jeden Fall immer neue Songs dann drinne. Und auf jeden Fall Blink-182 gab es da auch mal drin, aber halt eher so Mainstream-Sachen, jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so super edgy, sondern da sind wirklich dann, also Blink-182 ist dann schon edgy für die.
Okay. Es gab ja auch dieses Rocksmith, glaube ich, hieß das. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Da konntest du halt eine richtige Gitarre an die PlayStation anschließen.
Ja, 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 richtig.
Und sowas. Und dann halt, genau. Sollte dir dann auch quasi Gitarrenunterricht geben.
Mhm. Hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt, ne? Das,
ich glaube nicht so richtig, ne?
Ist dann auch irgendwann wieder. Das habe ich mitbekommen, ist dann auch wieder verschwunden.
Ja.
Ich hatte ja, also kurzer Exkurs, meine allererste Videospielerfahrung mit Musik war, habe ich jetzt mal wieder nachgeguckt, ich habe da wenig zu gefunden, Rock'n'Roll Racing auf dem Super Nintendo.
Kennst
du noch? Ja?
Ja, klar.
Es war so ein, super stranges. Genau. Aber halt, weil es halt Super Nintendo war, mit so MIDI-Sounds.
Ja, ja, diese 16-Bit-Sounds. Also
so genau, so Black Sabbath und AC/DC und so 80er-Rock-Hymnen halt. Und das war so, du bist mit so einem, es war in so einem Science-Fiction-Setting, mit so einem, in so einem Auto rumgefahren, musstest du so Raketen einsammeln und die anderen abschießen. Und es war so ein Deathmatch. Und Strange war, das war ja nicht so ein klassisches Rennspiel, sondern du hast es ja so von schräg oben von der Seite gesehen.
Ja, ja, genau. Das
du musstest dann beim Lenken.
Isometrische Ansicht nennt man das, glaube ich. Das war so, das kenne ich noch vom, aber ich habe es, glaube ich, tatsächlich nicht auf dem Super Nintendo gespielt, sondern irgendwie auf dem Amiga oder sowas. Also das gab eine alte Version davon noch so. Genau. Und ich, es gibt noch einen weiteren Punkt, wie Videospiele und Musik verwoben sind, finde ich. Nämlich, das hatte ich nämlich jetzt auch schon ein paar Mal. Und zwar, wenn Bands, Musiker, Musikerinnen von Videospielen quasi beeinflusst werden und das in ihren Songs unterbringen. Und da habe ich zwei Beispiele. Und zwar habe ich einmal, das kam beides auch ein bisschen so zufällig. Ich habe einmal ein Interview gemacht mit so einer Metal-Band namens Livlös, also Livlos mit diesem durchgestrichenen O natürlich. Die zum Beispiel haben im Interview auch erzählt, dass das ganze Worldbuilding in ihren Texten irgendwie stark beeinflusst ist von diesen ganzen From-Software-Spielen, also diesen ganzen Dark Souls, Bloodborne-Spielen. Und das Gleiche gibt es auch nochmal von der Band The World is a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die, wo ein unfassbar langer Bandname ist. Die haben nämlich auch mal ein Album gemacht. Ich muss jetzt gerade nochmal nachgucken, wie das Album hieß, aber es war irgendwas mit irgendwie Invisible Walls oder sowas. Und das ist tatsächlich auch, das ist eigentlich auch eine Spielmechanik aus Dark Souls-Spielen, dass du halt, ja, Wände hast, die aussehen wie eine Wand, du kannst aber durchgehen oder irgendwie sowas. Und das hat er halt auch genommen und daraus so eine ganze Philosophie und die Texte sind davon halt stark beeinflusst irgendwie. Also das gibt's halt auch, dass, ja, weil das ist ja halt, letztendlich ist das ja auch ein Medium, Videospiele, ne, wovon Leute beeinflusst sind und das stärkt sich natürlich dann auch in der Musik irgendwie wieder und das finde ich schon ziemlich spannend irgendwie alles so und gerade weil ich habe auch das Gefühl in Interviews und so weiter, dass das hat so ein bisschen das Stigma verloren. Also ich glaube, früher hätten Bands nicht so zugegeben, dass sie von einem Videospiel beeinflusst sind oder dass ihre Texte oder ihr Album davon beeinflusst ist und heute ist das halt so ein so, ja, natürlich. So, es ist vollkommen, es ist einfach so ein großes Medium. Jeder ist davon irgendwie, ist da irgendwie am Start. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Das wollte ich mir mal reingeben. Danke.
Ist nicht mehr uncool, Gamer zu sein.
Weiß ich nicht. Das, ich glaube nicht. Oder wie war es auf der Gamescom? Waren da coole Leute oder waren da uncoole Leute?
Ja, ich würde sagen, Gamescom ist mittlerweile schon ein sehr gemischtes Publikum. Also da sind schon viele Leute, ich glaube, da sind auch viele Leute, die nur wegen irgendwelchen Streamern oder Influencern oder so da sind, um die zu treffen. Also nicht mehr so primär wirklich, um Spiele anzutesten. Da war auch zum Beispiel ein riesen Netflix-Stand und so. Also das ist schon nicht mehr zu, also jetzt nicht mehr super begrenzt auf Videospiele. Also ich würde schon sagen...
War die Bundeswehr auch da?
Ich glaube, ja. Leider.
Die sind doch immer da.
Das finde ich halt richtig weird irgendwie so. Das muss ich wirklich sagen. Irgendwie, ne? So von wegen so, ey, du spielst doch gerne Call of Duty, komm zur Bundeswehr. So. What the fuck, ey? Oder?
Ja.
Die sind ja wirklich immer da. So. Ich war jetzt vor ein paar Monaten in München hier bei uns auf so einer Indie-Games-Convention. Da war ich auch da wegen einem Interview für meinen anderen Podcast, den Nerdcast, weil wir da Leute kennengelernt haben, die so ein Brettspiel rausbringen und die sind auch dort gewesen und die hatten halt ihren Stand so direkt neben dem Bundeswehrstand. Das ist halt auch so, ich fühle mich halt instant unwohl. Ja, also es ist so.
Ey, das ist halt einfach, also ich meine, ich muss dazu kurz, ich komme ja hier aus dem Bonner Raum irgendwie, wo ja ne, ehemalige Hauptstadt, zu meiner Schulzeit war es halt noch zum Teil Hauptstadt. Und dementsprechend, also hier ist so Verteidigungsministerium ist halt so direkt hier oben irgendwie, ne? Und ich kann mich noch erinnern, wie wir damals immer so nach der Schule in so eine Außenstelle von Verteidigungsministerium sind, immer unten an die an den Empfang und haben uns dann also so Poster von Panzern und Flugzeugen geholt und fand das voll geil irgendwie. Ich da heute drüber nachdenke, auch so oh mein Gott, ey, ne? Super weird, aber gut, so ist das halt irgendwie.
Ja, genau, aber so ist das halt, ne? Also es gibt da halt so Phasen als Kind so, da findest du das cool, weil du es halt auch nicht verstehst und irgendwann wird es halt unangenehm.
Ich war schon 6., 7. Klasse, ne? So.
Ja, gut. Da ist man noch im Lernprozess.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, auf jeden Fall.
Isa, was hast du denn sonst noch irgendwie in Highlight mitgebracht von der Gamescom? Was
hast du denn angezockt?
Was spielst du denn so? Was
spielst du nur hier Animal Crossing?
Ja, ich mache mir jetzt noch mehr Feinde bei denen. Also wenn jetzt irgendwelche Gamer zuhören, die müssen jetzt vielleicht besser weghören. Weil ich bin so, also mein allerliebstes Spiel ist tatsächlich Animal Crossing. Ist auch das erste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und dann halt eher so was halt die Sims spiele ich gerne. Also mehr so Lebenssimulationssachen oder so Sachen, wo man so Sachen sammeln muss. Aber ich habe mich 40 Minuten für Pokémon angestellt. Primär, weil ich einen Jutebeutel haben wollte. Und dann gab es da gar keine Jutebeutel. Es gab nur ein Poster.
Ach, du hast Jutebeutel gesagt. Ich habe Mewtwo-Beutel verstanden.
Mewtwo-Beutel. Aber die hatten da war so ein Life-Size Pikachu. Das war auch toll.
Moment mal. Was heißt denn Life-Size?
Ein Typ in so einem Pikachu-Kostüm.
Ja, aber der
halt
ist doch dann nicht Life-Size. Ein Pikachu ist doch nur so kleiner als ein Mensch.
Ja, so,
so
mein
Lifestyle. So,
so meine okay. Größe halt.
Ja, aber ich wollte mich gerade sagen, Moment mal. So,
hatte ich auch gedacht, so ein Life-Size-Pikachu, so 30 Zentimeter. So, so,
so da habe ich irgendwas verpasst. Sind Pikachus einfach 2 Meter groß und die ganzen, weiß ich, Pokémon-Trainer sind in Wirklichkeit 4 Meter groß.
Okay.
Ich glaube, Reitschuh ist relativ
Mann,
groß.
Mann, Isa, du hast wirklich gar keine Ahnung, ey.
Fake Gamer. und nee. Dann mein Highlight, das mache ich mich jetzt noch unbeliebter, mein Highlight war Insoy. Das ist so ein neues Lebenssimulationsspiel.
Ah, dieses koreanische Sims quasi, ne?
Genau, ja, genau. Der erste wirkliche ernstzunehmende Konkurrent von die Sims. Und da gab es voll die tollen Goodies. Da konnte man halt so eine, man konnte so eine Stempel-Challenge machen und dann durfte man am Glücksrad drehen. Und dann, bei mir ging das irgendwie nicht. Und dann musste ich mit diesem Typen da am Stand richtig lange erst gucken, was bei meinem Handy los ist. Und dann, als ich
wofür
dann am
Moment mal, ein Stempel-Challenge und ein Glücksrad. Wofür
ja,
brauchst du denn
da dein Handy? Ja, virtuelle Stempel-Challenge.
Ach so.
Okay. Da ist doch alles hypermodern.
Ach so.
Gibt's doch kein
Sorry.
Papier mehr.
Ja, ich bin dumm. Entschuldigung.
Auf jeden Fall habe ich dann in diesem Glücksrad gedreht. Und mein Arbeitskollege meinte vorher noch, die Person, es gab so Campingstühle zu gewinnen. Und er meinte, die Person, die diesen Campingstuhl gewinnt, die muss den dann den ganzen Tag über diese Kackmesse hier tragen.
Ah,
was habe ich gewonnen? Diesen Campingstuhl. Aber das war okay. Und ich
aber ist das nicht eigentlich voll geil? Weil dann kannst du dich jedes Mal in die Schlangen setzen, wenn du
so
hinsetzt.
Habe ich mir auch gerade gedacht. Ja.
Gut, ich habe danach nicht mehr angestanden, aber ja, an sich
ist
schon.
Okay, das ist natürlich dann
da
schon
hätte
wieder,
man,
wieder blöd.
Hab ich jetzt gerade noch eine Frage, so ein bisschen noch ein bisschen was anderes, aber wir filmen mir nämlich gerade noch eine witzige Geschichte vom Festival ein oder eigentlich von jedem Festival, auf dem ich jemals war. Hätte man den Campingstuhl mit reinnehmen dürfen?
Ja, da waren voll viele Leute auch mit so Hockern. Und sich
Okay, hätte man durch. Weil ich finde es immer wieder so geil, ich habe es auf dem Festival jetzt auf dem Summer Breeze auch wieder festgestellt, es herrscht ja relativ strenge Regeln beim Einlass aufs Festivalgelände. Du darfst zum Beispiel keinen Schirm mitnehmen. Du kannst dir aber auf dem Festivalgelände bei diesen Marktständen dann so riesengroße Holzstangen kaufen, wo oben so geschnitzte Teufelsköpfe drauf sitzen, die so teilweise so 2 Meter lang sind. Die kannst du da halt kaufen.
Also quasi, bringen Sie Ihre Waffen nicht mit rein, Sie können welche auf dem Festival kaufen.
Genau, so ungefähr, ja, so ungefähr. Also du kannst da halt, also es ist, ja.
Also ich glaube, also die Gamescom ist da, glaube ich, schon sehr kulant. Also man darf auch essen und trinken und so mit reinnehmen. Und dann waren ja auch super viele Leute in ihren Cosplays und die hatten teilweise halt schon so richtig krasse Sachen an sich. Und da waren auf jeden Fall jede Menge Leute mit Schülern, weil diese, es kommt ein neues Resident Evil Spiel und ich glaube, das war das beliebteste Spiel auf der gesamten Gamescom, weil ich glaube, am Freitag oder so an allen Tagen danach, Mittwoch, musste man irgendwie 6 Stunden für dieses Spiel anstehen. Und das finde ich dann halt schon wieder ein bisschen krass, wenn man irgendwie 6 Stunden damit verbringt, in der Schlange zu stehen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen.
Um was am Ende zu bekommen?
Ja, um dann irgendwie eine halbe Stunde zu spielen oder sowas.
Also man darf das dann spielen.
Ja.
Also,
ja. Also
man hat
die
Möglichkeit,
halt.
Das mal zu spielen, die Demo, okay. Also du stehst dich 6 Stunden dann, um dir eine Präsentation anzugucken am Ende, die es übermorgen dann auf YouTube auch gibt.
Zu gewinnen.
Nee,
aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele ja auch seit 40 Jahren Videospiele irgendwie, ne? Wirklich mit dem C64 angefangen. Ich habe nicht einmal in meinem Leben irgendwie den Reiz gehabt oder irgendwie so das Verlangen gehabt, auf irgendwie so eine Riesenmesse zu gehen, mich stundenlang anzustellen, um ein Spiel zu spielen, das ein halbes Jahr später erscheint, irgendwie so. Das ist irgendwie, das habe ich nie gehabt. So. Ich weiß nicht, irgendwie, also ich bin auch mittlerweile, bin ich auch so, ich kaufe ja auch, also vorbestellen, so geht es sowieso nicht, auf gar keinen Fall. Wenn ich irgendwas spiele, ich kaufe immer nur Secondhand irgendwie. So, ne, ich kaufe gar keine Spiele mehr neu, schon lange nicht mehr. Ich spiele immer alles so ein Jahr später oder sowas, weil ich halt auch denke, so, also ich meine, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, so Cyberpunk ist ja auch das beste Beispiel dafür. Das war ja komplett verbuggt und kaputt und alles. Ich habe das halt irgendwie 1,5 Jahre, 2 Jahre später gespielt, wo das halt komplett neu gemacht wurde letztendlich. Und das war so, ich habe, weiß ich nicht, für 20 Euro so ungefähr, wenn ich da mir überlege, ich hätte mir irgendwie was vorbestellt, am besten noch die Collector's Edition Box für irgendwie 160 Euro oder so. Alter, da hätte ich mir in den Arsch gebissen, ey. Also Entschuldigung, aber so habe ich es halt irgendwie 20 Euro bezahlt und hat ein super Spiel.
Ich glaube, so als normaler Besucher macht es auch, glaube ich, eher weniger Spaß, weil, also ich habe so Videos gesehen von Samstag und Sonntag, es ist halt schon extremst voll. Und man, also wenn man dann halt schon bei der Gamescom ist, dann will man ja mit Sicherheit auch irgendwelche Goodies wenigstens mitnehmen noch so. Und aber du musst dich ja für alles ewig lange anstellen und du wirst eigentlich nur so durch die Gänge geschoben, weil das so krasse Menschenmassen sind.
Da hätte ich schon
Also.
keinen Bock drauf, ey.
Ja, ich glaube, also wenn ich jetzt kein Fachbesucherticket hätte, weiß ich auch nicht, ob ich dann unbedingt gehen würde, weil das ist, du
Ja.
verbringst, glaube ich, 90% deiner Zeit nur mit Warten.
Ja. Glaubst du, dass La Dispute auch Videospiele spielen?
Ja, aber ich
Bestimmt.
glaube dann nur so Indie-Spiele.
Wie heißt er? Jordan Dreyer, glaube ich, ne?
Ja.
Was würde der spielen? Was glaubst du, was spielt der gerade? Animal Crossing.
Nee, Animal Crossing kann ich, sehe ich ja gar nicht bei dem. Der irgendwas so, wovon man noch nie gehört hat, irgendwas so richtig Obskures, was man nur durch irgendwelche komischen Quellen im Internet bekommt, das kann ich mir so vorstellen.
Ja.
Oder so Storytelling-Spiele.
Ja, das kann sein. Ne? Hier, wie diese ganzen Life is
Life is
Strange-Spiele und sowas. Sowas halt,
Strange.
ne? Sowas spielt er, glaube ich. Würde ich jetzt vermuten. Ja.
Nee,
Ja, das seh ich auch bei dem. Habt ihr da nicht drüber geredet im Interview?
wir haben nicht über Videospiele geredet. Das ist ja schon wieder jetzt anderthalb Monate her, dass ich mit ihm geredet habe. Das war kurz vor ihrem Auftritt mit Enter Shikari in Köln. Da ging es dann immer noch um ihr neues Album, was ja am 5. September erscheint. Und lustigerweise, wir haben das Interview am Rhein gemacht und dann war. Also wenn ihr euch das aktuelle Musikvideo von denen anschaut, was sie gerade rausgebracht haben, dann werdet ihr feststellen, dass sie dort in einem Fluss schwimmen. Und dieser Fluss ist der Rhein.
Oder ist jetzt
Ja,
verboten?
ich weiß. Ich habe
Ist
denen das auch
verboten.
gesagt. Ich habe denen auch gesagt, macht es lieber nicht. Das ist sehr gefährlich, im Rhein schwimmen zu gehen. Aber meine Warnungen haben anscheinend nichts gebracht.
Als Mama Isa. Kinder! Das Kind ist schon wieder auf der Rolltreppe. Nein, aber ja, okay, sie haben also nicht auf dich gehört, aber du hast trotzdem ein Interview mit ihnen gemacht. Das kann man ja auch in der momentan noch aktuellen Ausgabe des Fuse lesen. Aber wir können uns das jetzt auch anhören. Deswegen würde ich sagen, springen wir mal rein ins Interview, oder?
All right. Well, thank you so much for having me and for doing this interview. We're at a very special place, like not right this instant, keep it by the river, but right across the street is the venue where you're playing tomorrow. It's the Südbrücke Open Air, and your opening for Enter Shikari. How excited are you about playing that?
I mean, very. It's a massive space, so and sold out. So it'll be fun to play for a lot of people in a really interesting place. I think I love this like unique part of Europe, or at least it's unique relative to the U.S., where you have these sort of dead spaces that get utilized by a community of people and turned into something excellent. It's pretty apparent that a lot of hard work from the concerned people and had gone into making this place what it is, and it'll be fun to do a support show too. We haven't done that in a long time, so a little less pressure to play a shorter set and be able to enjoy the rest of the night and enjoy the space and just enjoy the rest of the rhythm.
With a capacity of like 4,000 people, is that still a bit of pressure that you feel? Because it is quite a big crowd.
It is a big crowd. There's the pressure of playing for 4,000 people. It's also not our show, so that's a different thing for us, especially considering you haven't played at our support show in a very long time. So there's the added pressure of being like, oh, these people didn't pay to see us play. But I also think in a way it's like kind of liberated. It's ultimately just on stage with your breaths playing music. It doesn't really matter if people in the crowd get something out of it or not when you focus on the fact that you get to do something that you love in front of an audience. Oh, and I don't know. Yeah. There's pressure and there's an interesting lack of it.
Of course, as you're speaking, you already have nine new songs out as well from your new album. And is there a song from the new album that you are excited by as well tomorrow? You wanna put out any second spoilers? But by the time it's out, you oh my god.
Yeah, yeah. Spoilers, just Bert. The birds. We are playing Ivory. Is on this tomorrow?
The patch before? I have not. I'm getting a
three,
I think. So we're playing three new songs tomorrow.
I'm excited to play all of them. They're the first three on the new record, or ones that have been out the longest. We've been playing them on this tour, and there's a special excitement that comes from the first opportunity to perform songs. You spend the long time crafting or writing a recorder, so it's kind of exciting every night. I think I'm a drummer.
You take drummings, play songs that we haven't played 500 highs before, and to like figure out exactly how to translate them into a live environment. It's been one of the more gratifying parts of this tour.
There, of course, a part of your new album called No One Was Driving a Car, which comes out in September. And I think it's fair to say that, in a way, La Dispute truly is back now, like sound-wise, but also because fans had to wait 6 years for a new album. But how would you describe this new kind of era of La Dispute?
I mean, I think that this era of La Dispute is very informed by the fact that we had to step away from it for so long. After we'd released Panorama and we were gearing up to do some anniversary tours, the industry shut down, we quarantined in the early few years of COVID. So I think that the big thing about now for us is, in having it taken away for so long, we realized how essential it is to who we are as people and how much
we got out of it as individuals and collectively.
So I think we just feel, more than anything, a level of motivation to keep it a part of our lives and to keep making music and challenging ourselves and traveling and making friends and seeing the world. And I think that that's really the biggest thing about now, is just a level of excitement that comes from feeling like you might not get to do it again.
Mm-hmm. And I mean, your album title, it has been talked about before already, but it's a quote by a police officer about a lethal car crash that was involving a self-driving car. And in general, your new album, it has a lot of themes on it involving like current issues, current worries, like maybe AI or like climate change or something. But like, so much is happening so fast at the moment, it seems. Did you ever feel while writing the record that you couldn't really keep up with what was going on while you were trying to?
I mean, I think that is a real challenge for topical art in the 21st century. By the time you've written something about one particular issue, that issue has long since faded into the past. So I do think I have always been careful with how directly I speak to
the topical parts of our songs, but I think that the overarching feel on the record is sort of just an uneasiness and a sense of looming change and maybe looming catastrophe. And I don't suspect that the feeling of uncertainty or volatility will fade away, even as some of the issues discussed on the record probably, hopefully, will. But I don't know. I mean, I think that, like, for me and for us, ultimately, it's about observing and chronicling the stories happening around us to take a broader picture of the world and its present moment. And I think that there's no way to really avoid having conversations about the here and now when you're
so informed by the environment that you live.
That makes any sense.
I mean, also, besides those like kind of big topics, your album also tells a story, which of course your band is kind of known for, you know, the storytelling. And that's also one of the reasons why you've released the singles in Agus. Because, you know, it's a story with a like a beginning, middle and end. And could you briefly like take us through its story and tell us what makes it so special?
Yeah, so the record is about it. It's about any one thing, I think. Control and reckoning with a loss of it, or attempting to find some external force to explain how you arrived at the moment that you did your life. But the record more or less follows a people's personal journey down that road. Approaching a moment of crisis in the first act of the record that forces them to really consider and take stock of their life and how they came to their station. And from there, it sort of travels backwards in time on through that exploration of the past and considering significant moments and environmental factors that help contribute to where they arrive and the sense of volatility and uncertainty will feel. And in the end, there's a sort of cataclysmic outside occurrence on the record, a rapture of sorts, and the sense that the landscape has changed dramatically, not just in the person's life, but in the world at large, and ends with that person finding what comfort they can in the face of that change, and
a kind of note of resignation between feeling despair and feeling hopeful, and
coming to understand that life is all things at once. It is tragic, and we are living in uncertain times and climate catastrophe and what have you, breathing down all of our necks, but still finding a way to feel joy and be the love they feel for the people in their lives.
With what the continues in the world, and there's a lot of peace.
I think those, like, I guess, tragic moments that you mentioned that the person goes through, I think there's also a lot of sadness on the album where the Percy maybe has gone through really traumatic things. I mean, the song Steve Boy Club, you know, talks about suicide. And those are very, you have some very heavy topics on the album that you also very explicitly talk about. Now, the internet has kind of started to censor itself, where people will start censoring themselves because they're afraid that the social media app might censor them. So they will use words like unalive instead of killed or something. Do you ever feel like this development in culture and language, that it could affect your work negatively? Because your work is very like raw and explicit and kind of unafraid, but then the people you want to reach, they kind of censor themselves.
That's a question I had not considered. I mean, I think we
do ourselves a disservice, I think, when we fail to acknowledge the reality of existence and the violence of everyday life. And all of us at one point or another, or at many points, are confronted the great tragedies and traumas. And I think to steer entirely clear of those things, to fail to explore them, is setting ourselves up to fail to process them. And I think that there's truth and beauty in all aspects of life, the good and the bad. And we will continue to observe and chronicle
what feels relevant to observe and chronicle in our music. And I don't give any consideration to how that might be censored. I hope that we are able to correct towards the mean in some ways with how we have these conversations. I understand the utility of like depicting people who experience traumatic events, and I think that all of this should be had in open conversation and lift and set. But I think that, like, I don't know, we're hiding ourselves away from a lot of life that you can't really hide ourselves from. And I think that feels unhealthy to me. That, although, what do I know?
I mean, you said it already that your album is not just sadness. There's also hope on the new album. It's a very nuanced album, not just one topic or one emotion on there. One of those songs where I think it really, you can really tell that there's like both hope and sadness is the song Sibling Fist Bite. Because you have the line, "What a miracle it is we get to be alive." And what do these kind of moments of hope, what do they mean to you when you're writing the album?
Yeah, I mean, I think that they geared me. When we write songs, when I write lyrics to songs, I have
very little consideration for what I'm trying to say so much as finding a moment poignant or interesting, learning something for myself about the human condition and about my experience of this life. And when I go down, when I go to write the worries down, I'm like sort of processing these things for the first time. And I think those moments of joy reflect
a reality, life's complexity, but like the bad moments,
there's really beauty, and it's I find those little epiphanies and songs, those joyful moments, to be like pretty encouraging, considering
oftentimes I feel like I've been towards despair. And
I think that there's two things almost constantly happening in my brain,
and one of them is feeling very alarmed by things, and the other one is just like feeling struck constantly by like how remarkable the world is and people are and art is. I think that the record, I hope, reflects that there's beauty in everything in the bad, and then it's just a matter of like keeping your eyes out for all of it.
I think this is quite in contrast almost to like your earlier albums, or like maybe your most listened to songs as well, because I sometimes think that maybe La Dispute you can only listen to at certain time, and maybe not like constantly listen to it, because it can be a little bit depressing that far. Do you think now that, you know, you've got a bit more hopeful songs out there, maybe that can change?
Yeah. I mean, I think that it's probably smart to delve how much La Dispute you're listening to at times, because it does focus more on the tragedies of the world than it does on the triumphs. But I think it makes the triumphant moments all the more special and
celebrating.
I guess I hope that when people listen to our band, they understand that no one in our band expects 24 hours of their day feeling like shit about the world. I think that it's just, I hope people understand that about our band. I hope that they attach the hopeful moments to Blur's.
I also think that people are waiting to hear the rest of the album, especially live. Is there anything you can already say about like an album tour?
Yeah. So we were meant to come back to Europe after that came out in November. Ended up having to reschedule for some personal Apple stuff. Not good stuff, not bad stuff. That sounds ominous.
Just ended up not being able to be then. So we will be in Europe
and in Germany.
Of course, again, when the record's out early next year.
Now, of course, we're German music magazine. So for my last question, is there anything that you would like to say to your German fan?
I mean, I could spend a lot of time expressing our gratitude to pop bands. To be honest, it's been such a big part of our band's history. The very first time we came over, we had 2 weeks this summer, trap rain. He's so abroad and he played almost super. It's a home for us and will the odds for us. And appreciate.
Gonna even play the last two nights, play shows and see. And for.
And there for a lot of people. That's really, like, it's really special. Yeah, learned a lot from the people here. What's a lot about, like, on our relationship to term.
All right, well, thank you so much, Egg, for having this interview, and I hope you have a great show tomorrow. Yeah. Opening for Enter Shikari.
So, das war Isas Interview mit Jordan Dreyer von LA Deputy, wie wir hier beim Fuse sagen. Ja, ey, ich fand es sehr, sehr schönes Interview. Die Band ist ja auch schon mehrfach bei uns Gast gewesen. Fun Fact, die waren auf dem Cover der ersten Ausgabe, die ich als Chef gemacht habe, vor irgendwie 10 Jahren. Was halt auch schon wirklich lange her ist einfach. Ja, schön.
Und trotzdem haben sie dich nicht gecatcht.
Nee, nie. Never. Das hat noch mein Vorgänger ausgemacht, das Cover damals. Nein, ich muss ja auch nicht alles mögen. So, ne? Ist halt
nein.
So. Das ist manchmal klickt das, manchmal nicht. Irgendwie, ich finde das auch vollkommen so, da kann mir auch keiner was erzählen. So, ich mag halt, was ich mag. So, fertig. Ne?
Wirst dich jetzt auch nicht nochmal in die Diskografie von Hämatom reinfinden, oder?
Nee, also es ist halt auch einfach nicht meine Musik. So, ne? Das wird halt einfach nicht passieren irgendwie. Ne? Deswegen lassen wir das mal so sein. Wir können mal schon einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben. Die haben wir ja auch schon so ein bisschen, beziehungsweise wir wissen ja schon, was da passiert. Andi, da bist du ja, da hast du ja ein Interview geführt. Magst du schon mal anteasern, wen du gesprochen hast?
Sehr, sehr gerne, ja. Ich habe vor 2 Wochen ein Interview mit Will Ramis von Lorna Shore geführt, das jetzt im kommenden Heft erscheint. Aber wie es halt oft so ist, ne, ich habe so, glaube ich, also von dem, was wir aufgenommen haben und was wir gelabert haben, ist dann am Ende so, keine Ahnung, 40% im Heft gelandet und das ist schon echt.
Das ist schon viel, finde ich. Das
ist
schon viel.
Weil gesagt, es ist ja auch ein größerer Artikel. Nee, es sind wahrscheinlich nicht mal, ja, du hast recht, es sind nicht 40%, aber es ist dem, weil das Interview in voller Länge wird es dann nächstes Mal geben. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr
ist er ein guter Gesprächspartner.
Ja, total. Total. Also wirklich.
Ich glaube, der ist auch Medienprofi, oder?
Wahnsinn. Aber der ist also nicht nur Medienprofi, sondern aber gleichzeitig halt aber auch noch so, er wirkt schon immer noch sehr, sehr, es wirkt schon sehr bodenständig und sympathisch und wie so der Dude von nebenan so, der halt auch mal so ein bisschen ins Straucheln kommt und auch tatsächlich relativ nervös war, was ich witzig fand, weil er hat sich nämlich mit der Zeit ein bisschen verschätzt und kam Viertelstunde zu spät, weil er nicht auf die Uhr geguckt hatte und war super nervös und es war sehr süß für jemanden, den man sonst nur auf den großen Bühnen sieht, wie er halt da so sein Ding durchzieht und er sitzt dann da vor seinem Handy und nervös, weil er ein bisschen zu spät kam. Der war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht. Da haben wir ein paar ganz coole Sachen besprochen auch. Ja,
das hören wir dann in der Folge 161 vom Fusecast. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir da mal Schluss, weil ich muss noch das Heft fertig machen, das ja jetzt auch bald erscheint, Mitte September. Und ich sage euch, ey, ich habe hier, weil ich ja alles an Themen habe, wenn ich mal gucke, das sind schon 40, 55, boah, ja, ich komme bestimmt auf fast 50 Interviews irgendwie im Heft. Insgesamt, das wird extrem voll, extrem umfangreich. Irgendwie veröffentlichen jetzt alle im Herbst neue Alben. Das wird auf jeden Fall krass. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin ganz froh. Ich liege ganz gut in der Zeit. Also, ne, Heft wird fertig. Das sieht gut aus. Und ja, ey, vielen, vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Isa, für eure Zeit.
Ja, nicht zu danken.
Ich entlasse euch jetzt wieder in Animal Crossing und oder was ihr da sonst so spielt.
Minecraft. Wollte ich noch dazu fügen, übrigens zum Thema hier. Also ich spiele ja zurzeit wahnsinnig viel Minecraft.
Ich habe Minecraft ganz lange nicht angerührt, aber es ist natürlich, wenn man Kinder hat, kommt man ja nicht drum herum. Und seitdem bin ich immer gezwungen, Minecraft zu spielen. Und ich verstehe mittlerweile den Reiz daran. Ich habe es lange nicht verstanden. Mittlerweile sehe ich so, okay, das macht schon auch echt Spaß irgendwie, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Was ich aber immer noch nicht verstehen kann, ist, Leuten zuzugucken, wie sie Minecraft spielen. Das finde ich halt, das raff ich nicht. Aber ey, ich bin
das
auch...
Das kann ich ja mal, vielleicht können das ja mal unsere Kinder erklären, weil das ist auch was, was ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen kann.
Ja.
Aber ja.
Das gucken wir dann mal.
Ja,
genau. Alles klar. Gut, dann bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.